gerade durch diese Einleitung habe ich König Nebukadnezar besser verstanden. Der hatte nämlich einen Traum und dann hat er gesagt, wenn ich den jetzt meinen Ratgebern erzähle, irgendeine Google-Erklärung werden die finden. Aber das ist ja nicht verlässlich, deswegen erzähle ich nicht den Traum, sondern verlange von ihnen, dass sie erstmal den Traum mir erzählen sollen. Das war natürlich dann schwierig. Aber der hat denen nicht getraut, weil man kann natürlich bei Traumdeutung irgendwas erzählen. Ja, es geht darum, das Thema, der Stein rollt schon. Ihr werdet gleich verstehen, inwiefern das mit dem Traum von Nebukadnezar zusammenhängt. Wenn es um Verfolgung geht, das ist ja unser Anliegen, dann haben wir es mit Mächten zu tun. Mit geistigen Mächten des Bösen, die auf ganz verschiedene Weise versuchen, Gottes Wirken zu hindern, ganz persönlich oder auf großer Ebene. Wir haben auch mit staatlichen, politischen, religiösen Mächten zu tun, die aus ganz verschiedenen Gründen Verfolgung ausüben. Ich finde es zunehmend interessant, wie aktuell Daniel und seine Freunde für uns werden in dieser Zeit. Das war ja was ganz, ganz Neues für Juden, dass sie plötzlich nicht mehr da lebten, wo der Tempel war, wo die Gottesdienste waren, wo ein Volk, was heilig sein sollte, was nach Gottes Geboten lebte, um sie war, sondern sie waren aufgrund der Sünde des Volkes in ein Exil geführt worden, sie waren verschleppt worden, Bevölkerungsaustausch und so weiter und waren jetzt am Hof des Königs von Babylon, die damalige Weltmacht, scheinbar unüberwindlich. Also sie waren in einem nicht jüdischen, nicht christlichen Staat, sagt man damals noch nicht, aber einen gottlosen Staat sozusagen und mussten jetzt damit zurechtkommen. Und das ist sehr interessant, da kann ich heute gar nicht auf alles eingehen, wie sie damit umgehen, dass sie zum Teil diesem Staat dienen und manches auch mitmachen müssen, aber dann doch wissen, wo ihre Grenzen sind, wo sie auf Leben oder Tod Nein sagen müssen. Und ich denke, das wird uns auch zunehmend so gehen. Wir leben zum Teil, die Älteren unter uns, noch in dem Gefühl, in einem christlichen Staat zu sein, aber das ist ja nicht mehr so. Ich war vor 2 Jahren oder sowas mal in Eisenhüttenstadt, ehemalige DDR an der Grenze zu Polen. Da haben mir Leute gesagt, da gibt es 5% Namenschristen. Also 5% der Bevölkerung, die noch irgendwie mit der Kirche zu tun haben. Ich weiß von anderen Städten wie Leipzig hat, glaube ich, 17%, also nicht 70, sondern 17. Insgesamt sind wir, glaube ich, an der Grenze zu 50% von denen, die sich irgendwie noch offiziell zum christlichen Glauben bekennen. Ich werde darauf noch zurückkommen. Aber Daniel wird auch auf besondere Weise von Gott gebraucht, um Gottes Sicht von dem Verhältnis der weltlichen Mächte zum Reich Gottes zu offenbaren. Interessant, dass in dem Traum, um den es geht, Gott aber gar nicht direkt zum Daniel spricht, sondern zuerst zu diesem heidnischen König. Gott interessiert sich auch für die, die ihn überhaupt nicht kennen. Der versteht natürlich die Botschaft nicht, Gott gebraucht dann jemanden. Interessanterweise in der Türkei kommen immer wieder Leute, unter anderem mit Hilfe von Träumen zum Glauben an Jesus. Das kannte ich früher von Deutschland nicht so. Aber in der Regel so, dass der Traum so ein Anstoß ist, wo Gott dann aber Christen benutzt, um dann sie weiterzuführen. Und so ähnlich ist das ja auch hier. Gott redet zu dem Nebukadnezar, aber es wird ein Mann Gottes gebraucht, der ihm dann genauer erklären kann, was das Ganze bedeutet. Also da könnten wir so aus dem, was wir gehört haben, einige Träume erzählen, wo Menschen Jesus gesehen haben im Traum und das dann Anstoß war dazu, dass sie Christ geworden sind. Kurz nochmal zu dem Ablauf, bevor ich die Verse vorlese, weil ich nicht das ganze Kapitel lesen kann. Der König hat einen Traum, der ihn zutiefst beunruhigt, weil er merkt, das ist jetzt nicht nur so, worüber habe ich gestern nachgedacht oder was beschäftigt mich in letzter Zeit oder ich stolpere mal oder so. Hat gemerkt, das ist was Tieferes. Wie gesagt, er traut seinen eigenen Wahrsager nicht. Er sagt, die können ja dann irgendwas sich ausdenken. Also erzählt mir zuerst den Traum und dann die Deutung. Die haben natürlich gesagt, lieber König, das kann ja kein Mensch. Und dann hat der König, wie es damals so war, sich entschieden, alle umzubringen. Die können das nicht, müssen alle weg. Und dann interessanterweise, Daniel war damals noch nicht in so einer ganz gehobenen Position, aber irgendwie kriegt er das mit und er weiß, dass Gott die Deutung des Traumes geben kann. Und er meldet sich sozusagen, um diese Wahrsager zu retten, um die Berater zu retten. Auch interessant, dieser in diesem heidnischen Land, ihm liegt auf den Herzen, dass die Heiden nicht einfach umkommen. Und der bringt eigentlich sein eigenes Leben in Gefahr, weil er vertraut ja einfach Gott, dass Gott ihm dann den Traum auch zeigen wird. Er hat ihn ja noch nicht. Aber Gott bestätigt das. Daniel bekommt selbst diesen Traum von Gott erzählt und bringt dann dem König die Deutung. Und das möchte ich jetzt vorlesen. Kapitel 2, Vers 31 bis 38 und dann nochmal 44 und 45. Da sagt Daniel, du König, er erzählt jetzt den Traum nochmal, schautest und siehe, ein sehr großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Ich glaube, das haben wir hier, ja genau. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen, teils von Ton. Das schautest du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, also wo man das Getreide drischt. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Welt. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König, König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat, du bist das goldene Haupt. Also Daniel deutet das Haupt auf den Nebukadnezar, das babylonische Reich, und dann redet er, dass andere Reiche danach kommen werden. Die nennt er nicht, aber man weiß aus der Geschichte, dass es dann wohl um das persische Reich, das griechische Reich von Alexander dem Großen und dann das römische Reich und die Nachfolgereiche des römischen Reiches ging. Und dann sagt er noch zum Schluss, Vers 44 und 45, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Anders als die Google-Deutung, muss ich sagen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns für uns persönlich die richtige Deutung gibst, für unsere Herzen, damit wir dadurch zum Handeln und zum Vertrauen angeregt werden. Amen. Also, wir haben es mit Mächten zu tun. Es geht hier in dem Traum des Nebukadnezar um Weltreiche, die aufeinander folgen. Das kann man wirklich in der Geschichte dann nachverfolgen. In den Einzelheiten streiten sich die Ausleger, aber das war damals so, ein großes Reich folgte auf das andere. Und das gibt es ja auch heute, Mächte, die die Welt beherrschen. Wir können noch so anti-autoritär geprägt sein, letztlich sehen wir in den letzten Jahren immer mehr Macht, Stärke, bestimmt letztlich doch die Welt. Wenn der Putin da einfach einmarschiert, weil er genug Waffen hat. Wir sind auch heute von politischen, ideologischen, letztlich auch von geistlichen und dämonischen Mächten umgeben. Manchmal sind wir uns als Christen dessen nicht so bewusst. Ich habe einen bei der HMK ist ein Bruder, wir haben immer ab und zu eine Andacht dort, einmal in der Woche, und der hat dann einmal eine Andacht gesagt, Der Satan versucht den ganzen Tag, uns vom Glauben abzubringen. Im ersten Moment dachte ich, das ist aber pessimistisch. Und dann dachte ich, der hat recht. Deswegen seid wachsam. Der Satan ist aktiv. Und deswegen müssen wir aktiv bei Jesus bleiben, aktiv den Schild des Glaubens hinhalten und so weiter. Unsere verfolgten Geschwister merken das viel direkter, weil da Terrorgruppen, Regierungen, schlimme Mächte sind, die sie vor Augen haben. Aber letztlich gilt das ja für überall. Wir haben im Westen vielleicht stärker noch bisher mit philosophischen Mächten zu tun, wo einfach das Denken der Menschen immer mehr so geprägt wird, dass Gott keinen Platz hat. Wir gucken uns ja auch massenweise Filme an und in praktisch keinem Film, den wir uns angucken, ist irgendwie Gott da. Und das prägt uns ja, eine Welt ohne Gott. Viele gute Gedanken, nette Menschen und so, aber das müssen wir wahrnehmen. Das sind Mächte, die unser Denken in eine Richtung prägen wollen. Und das ist einfach mal eine Tatsache, es gibt diese Mächte und wir als Christen heute, auch in Deutschland, haben mit Mächten zu tun, die gegen uns stehen, die gegen unseren Glauben stehen. Wie leben nun Nachfolger Jesu im Umfeld der Mächte dieser Welt? Das zeige ich gleich noch. Wie ich schon sagte, Daniel und seine drei Freunde, von denen die Rede ist, gab sicher noch mehr, sind ein großes Vorbild dafür, wie wir uns als Christen in einer nichtchristlichen Welt zu bewegen haben. Und das wird in Deutschland auch mehr und mehr so sein. Von Daniel lernen wir, dass es nicht um Fundamentalopposition geht. Also es gibt heute auch so Tendenzen, auch unter Christen, ja, alles ist schlecht, was die Regierung macht und wir müssen auswandern und so. Ich kenne Leute, die auswandern aus Deutschland. Aber das hat Daniel, ja, der konnte es auch nicht, aber man merkt, die haben sich da hineingegeben. Sie haben gute Arbeit geleistet in dieser Welt. Die mussten auch manches mitmachen. Die haben ja als junge Männer, wie alt waren sie da, vielleicht 12, 13, 14 Jahre, wo sie geprägt wurden, geschult wurden, wahrscheinlich auch in babylonischer Religion, in babylonischer Kultur und Staatskunde. Das mussten sie mitmachen. Und das sehen wir jetzt auch hier in dem, was Daniel sagt. Er sagt ja zu dem König, Gott hat dich eingesetzt. Im Moment bist du dieses goldene Haupt. Und das ist ja die Gewissheit, die wir haben, dass auch Regierungen, die nicht christlich sind, irgendwie von Gott zugelassen und eingesetzt worden sind, wie Paulus das im Römerbrief Kapitel 13 mal sagt. Und Daniel und seine Freunde dienen diesem Staat mit Hingabe und Eifer. Sie müssen vieles mitmachen, aber als Menschen, die an den Gott Israels glauben, leben sie in dem Bewusstsein, Achtung, es gibt Linien, die wir nicht überschreiten können. Und das fängt ganz früh an mit diesen Speisegeboten, als sie gerade so da trainiert werden sollen für den Beamtendienst, quasi als Sklaven. Die Beamten waren, das gab es da in der antiken Welt sehr häufig. Und da sollten sie Sachen essen und sie wissen jetzt, das können wir laut Gottes Geboten nicht machen. Das war relativ klein und sie gehen auch sehr weise vor, reden erstmal mit dem Mann, der sie da versorgt und sagt, probier es doch mal, wir versprechen dir, wir werden nicht vom Fleisch fallen, also auch wenn wir nur die Sachen essen, die für uns nicht bedenklich sind. Aber sie lernen früh zu widerstehen, sie lernen früh dem Staat zu dienen, aber gleichzeitig zu sagen, nein, wir können nicht alles mitmachen. Und ich glaube, das gilt auch für uns als Christen heute. Wir müssen wachsam sein, nicht misstrauisch gegen alles, aber wachsam. Und dann kommt die nächste Stufe, Kapitel später, wo Beamte sich vor diesem Götzenbild niederwerfen sollen. Da ist Daniel irgendwie nicht mit drin, aber seine drei Freunde wissen an der Stelle, das geht nicht. Da hätte man auch alle möglichen Erklärungen finden können. Das ist jetzt dieser Linolschnitt, den ich sehr eindrucksvoll finde, wie alle flach liegen. Und da stehen diese drei und klammern sich aneinander fest. Das zeigt, glaube ich, dass es oder es soll zum Ausdruck bringen, das war sicher nicht leicht und es gab sicher die Leute, die gesagt haben, mach das doch einfach, ist ja nur was Äußerliches. Ihr könnt ja innerlich zu eurem Gott beten. Und es geht ja eigentlich nur um eine politische Geste. Aber die wussten, nein, wir können uns vor einem Götzenbild nicht beugen. Und wir wissen, unser Gott kann uns retten, aber wenn er es nicht tut, dann werden wir es trotzdem nicht machen. Und das ist sehr interessant, die stehen dann vor diesem Nebukadnezar, dem Herrscher der Welt, und man merkt, diese drei Männer sind eigentlich viel souveräner durch ihren Glauben als der König. Und dann kommt noch eine Stufe, wo der Daniel in die Löwengrube muss, weil irgendwelche verrückten Ratgeber dem König gesagt haben, soll niemand beten außer zu dir. Und der Daniel weiß, das geht nur nicht. Nicht nur, dass er weiter betet, er betet weiter vor offenem Fenster Richtung Jerusalem, so wie er es gewöhnt war. Der hat ein Gebetsleben gehabt schon vorher. Wir können nicht sagen, wenn Verfolgung kommt, dann werden wir richtig geistliche Menschen. Wir müssen jetzt anfangen mit der Nachfolge Jesu. Also, Leben in einem nicht-christlichen Umgebung. Wir dienen den Menschen, so wie Daniel und seine Freude getan haben, aber wir müssen an bestimmten Stellen Nein sagen. Wir sollten uns Gedanken machen, wo sind diese roten Linien, die wir nicht übertreten können. Wo wir gegebenenfalls unsere Arbeitsstelle verlieren, gegebenenfalls später vielleicht auch in Todesgefahr sein können, wie das in manchen Ländern der Welt geschieht. Und wir müssen anfangen, nicht zurückzuschrecken heute, wo es um Wahrheiten geht, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dass es ein ewiges Verlorensein geht. Das ist sogar unter vielen Christen heute, redet man nicht so gerne drüber. Es gibt eine Hölle, wo Menschen ewig von Gott getrennt sind. Gottes Gebote gelten, auch für unser Sexualleben. Eins der Themen, was heute aktuell ist. Gottes Wort ist wahr und verlässlich, auch wenn es für viele Leute als unmodern und altmodisch erscheint. Wir müssen lernen, nicht Mehrheitsmeinungen als Maßstab zu nehmen, sondern Gottes Wort. Und wo die Gesellschaft oder der Staat etwas anderes von uns verlangen, da müssen wir widerstehen. Ich fand es sehr eindrücklich, wir als Hilfsaktion Märtyrerkirche bringen wir gerade ein Buch mit raus, wo dieser chinesische Pastor etliche Artikel geschrieben hat. Der ist jetzt im Gefängnis. Wang Yi aus Chengdu, das ist eine große Stadt in China. Und der hat sehr offen auch vorher schon geschrieben, wo Christen mitmachen können und wo nicht. Er gehört zu einer nicht registrierten Gemeinde. Und er sagt, wir dürfen dem Druck nicht widerstehen. Der Staat sagt nicht, niemand darf Christ sein, aber der Staat sagt, Jesus plus die große chinesische Nation. Jesus plus die Partei und sagt, das können wir nicht machen. Und er schreibt so mutig dahin und jetzt ist er im Gefängnis schon seit einigen Jahren. Auch in Deutschland darf niemals Jesus plus Deutschland für uns werden oder Jesus plus irgendwas anderes. Wir sind Fremde, egal wo wir sind. Sagt der Petrus mal an alle gerichtet, an die Fremdlinge. Wir lieben unser Land, wir arbeiten für unser Land, für unsere Nachbarn und so weiter, aber wir sind nicht zutiefst zu Hause, auch nicht in dem schönen Schönbach hier bei euch. Wir sind Bürger eines anderen Reiches und das muss uns sehr klar sein. Und das muss, wenn es drauf ankommt, unser Bekenntnis sein. Ich hatte eben schon die Twen Theodros aus Eritrea genannt, die mit einer Unterschrift wieder hätte rauskommen können. Mit gebrochenem Gewissen in dem Fall. Ich habe jetzt neulich noch ein Interview von ihr gelesen, wo sie sagt, da gab es dann etliche Christen, die haben das gemacht in den Gefängnissen. Und die Wächter, und die sie verhört haben, haben ihr gesagt, guck mal, die anderen haben auch unterschrieben. Und das war eine ganz große Anfechtung für sie, aber sie hat trotzdem weitergemacht. Was ich dann noch sagen wollte, als ich die jetzt so gesehen habe, lebendig vor mir stehen, und die strahlt so eine Freude aus, Also nicht übertrieben oder so, aber einfach, man merkt, die ist nicht gebrochen worden. Trotz 16 Jahre unter ganz schlimmen Bedingungen. Nun steht in Daniels Worten eigentlich ja auch in diesem von Gott gegebenen Traum steckt ein großer Trost. Der Trost ist, Gottes Reich setzt den Mächten ein Ende. Da kommt der Stein und zermalmt das Standbild. Ich vermute, die Redewendung, das steht auf tönernen Füßen, stammt von diesem Kapitel. Das sagt man ja auch manchmal so. Also ein Weltreich löst das andere ab. Interessanterweise, die Materialien werden immer ein bisschen unedler und weniger standbeständig. Ich weiß nicht genau, wie man das deuten kann, aber wahrscheinlich, je länger die Geschichte dauert, umso sicherer kann man ja wissen, dass alles ein Ende hat. Ich erinnere mich noch, als ich gerade angefangen habe, Theologie studieren, 19 Jahre ich war 21 schon, und ein Cousin von mir, der nicht gläubig war, der hat angefangen, Geschichte zu studieren. Das war so 79, 80, 81 oder so. Und da hat der mir gesagt, Wolfgang, ich bin mir sicher, die Weltordnung, dass die Welt aufgeteilt ist zwischen USA und zwischen Sowjetunion, das wird sich nicht mehr ändern, das ist zu fest. Und der hat mehr von Geschichte verstanden, aber ich habe gesagt, Eckart hieß der, liebe Eckart. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ihm gesagt habe, aber ich wusste von der Bibel her, da kommt ein Reich und das geht, und da kommt ein anderes Reich und das geht. Das wird nicht ewig bleiben. Und ein paar Jahre später war die Sowjetunion kaputt. Also insofern, je länger das dauert, desto mehr kann man ja, wenn man Geschichte und wenn man sich interessiert, wissen, das ist alles auf tönernen Füßen. Gott setzt den superstabil scheinenden Gebilden ein Ende. Mir ist mal vor einer Weile aufgefallen, in der Bibel gibt es ja gerade in Bezug auf Verfolgung und auf Endzeit oft Zahlenangaben, zum Beispiel Offenbarung 2, Vers 10 an die Gemeinde in Smyrna ist das, glaube ich, ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage oder an anderen Stellen 3,5 Jahre, 1260 Tage und so weiter. Ich denke mehr und mehr, dass das nicht in erster Linie zum Rechnen ist, sondern dass Gott da zeigt, ich habe eine begrenzte Zeit dafür freigegeben und das wird zu Ende gehen. So sicher wie du 1, 2, 3 bis 10 zählen kannst, so sicher wird das zu Ende sein, in dem Moment, den ich bestimmt habe. Dafür garantiert Gott, unser Herr. Im Traum wird nun dieses kommende Reich Gottes, was die anderen Reiche kaputt macht, mit einem Stein symbolisiert. Der Stein wird, das wird ausdrücklich betont, ohne menschliche Beteiligung von einem Berg gelöst und rollt auf dieses Standbild zu. Das ist also nicht Leistung von Menschen, sondern das ist made by God, wirklich ganz von Gott. Und das ist ja letztlich Jesus. Im Kapitel 7 vom gleichen Daniel sehen wir dann noch mal eine genauere Erklärung, dass da einer, der wie ein Menschensohn aussieht, menschliches Aussehen, der kommt mit den Wolken des Himmels zu Gott und empfängt die Macht über die ganze Welt. Das ist Jesus. Aber mir fiel dann mal wieder auf, manchmal sehen wir ja Jesus in erster Linie so als den Lieben, der uns hilft und Gutmensch sozusagen, aber das ist nicht Jesus. Jesus ist der König, dessen Reich alles andere zerschmettern wird. Hier steht ausdrücklich, dieses neue Reich wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Das ist unser Herr. Er geht durch Tod hindurch, er nimmt Leiden auf sich dafür. Aber gerade dadurch ist er der Sieger. Er ist der Eckstein, deswegen habe ich da noch so ein Bild, wo drauf steht Eckstein, wo dieses Bild vom Stein in dem Neuen Testament unter anderen Perspektiven nochmal aufgegriffen wird. Und da wird gesagt, manche werden sich daran stoßen. Es war auch irgendwas, ich am Stein stolpern, kam auch die Deutung, aber in dem Fall heißt es kaputt gehen. Und dann Jesus selbst sagt in Matthäus 21, Vers 44, viele werden sich stoßen und er, der Stein, wird viele zermalmen, sagt Jesus von sich selbst, wahrscheinlich unter Bezug auf Daniel. Das ist der Eckstein, wo die Bauarbeiter zur Seite gelegt haben, weil er nicht geeignet schien, aber Gott hat den zum Eckstein gemacht, auf den das Reich Gottes aufgebaut ist. Gott setzt den Mächten ein Ende. Wo stehen jetzt wir in diesem ganzen Fahrplan sozusagen? Der Stein rollt schon. Mir wird mehr und mehr wichtig, dass wir als Christen auch in Zeiten wie jetzt, wo sich Leute wieder mehr Gedanken machen, die Welt könnte kaputt gehen, die Weltordnung und so weiter. Und dann greifen manche Christen zu Endzeitspekulationen, da will man ganz genau wissen, Punkt 1 bis 10, was kommt zuerst, an welcher Stelle sind wir jetzt. Ich denke mehr und mehr, wir müssen das nicht im Detail wissen, aber eins müssen wir wissen, der Stein rollt schon. Das sehen wir über die ganze Bibel verteilt. Das ist nicht was, was in der sogenannten Endzeit beginnt, sondern als Jesus gekreuzigt wurde, als Jesus auferstanden ist, als Jesus zum Himmel gefahren ist, da fing dieser Stein an zu rollen. In Jesus ist die Herrschaft Gottes in Bewegung gekommen. Oft scheint man noch nicht viel auf der Welt zu sehen davon, vielleicht so in einzelnen Situationen, aber im Glauben wissen wir, der Stein rollt schon. Ich habe noch so ein Bild gefunden, dass das der Englisch ist, könnt ihr vergessen. Aber wir stehen sozusagen, wir sehen diesen Koloss vor uns, wir sind beeinflusst von den Mächten, die uns umgeben, von dem, was heute stark ist auf der Welt. Aber wir können weiter nach hinten sehen und wir sehen, dass sich da der Stein schon in Bewegung gesetzt hat. Wir sollen in dem Bewusstsein leben, der Stein rollt schon. Jesus ist auf seinem Weg, um sein ewiges Reich aufzurichten. Dementsprechend soll unser Leben sein. Und das müssen wir anderen Leuten sagen. Ich weiß, wenn ich jetzt zu meinem Nachbar gehe und sage, lieber Herr So-und-so, der Stein rollt schon, dann das versteht er nicht. Aber inhaltlich müssen wir, vielleicht können wir auch diesen Traum erzählen vom Nebukadnezar. Ich glaube, dass heute Leute sich mehr Gedanken machen, wo die Welt hinführt. Und wir wissen das. Wir wissen nicht die ganzen Einzelnen, aber wir wissen, der Stein rollt schon, das, was so stark erscheint, in unserem eigenen Leben, in der Welt, global gesehen, das wird in relativ kurzer Zeit zermalmt und zerstört sein und dann wird Jesus bleiben. Und dann steht dieser Stein, wird dann immer größer, bis er die ganze Erde füllt und wird zu einem riesigen Berg. Übrigens, auch wir als Christen sind gewarnt, der Stein hat auch die Kraft, unsere Mini-Standbilder zu Staub zu zermalmen. Das tut er hoffentlich, wenn wir ihn das lassen, immer wieder. Mini-Standbilder meine ich unsere eigenen Lebensentwürfe, die wir vielleicht ohne Gott gemacht haben und dann enttäuscht sind, wenn es nicht klappt. Unseren Besitz, wenn wir denken, das ist jetzt, ich habe jetzt genug, wie der Kornbauer sagt, jetzt hat meine Seele Ruhe. Wenn wir uns darauf verlassen, das kann Gott schon mit kleinen Vorsteinen sozusagen uns wegnehmen oder uns darauf hinweisen, dass wir uns nicht darauf verlassen sollen. Unser Geflecht von stabilen menschlichen Beziehungen, die uns Sicherheit geben, und das ist ja auch schön, aber Gott ist Gott, nichts anderes. Gott offenbart dem König Nebukadnezar durch den Traum und dann durch die Auslegung des Propheten Daniel, dass nichts bestehen bleibt, außer dem, was Gott selbst schafft. Ich möchte zum Schluss noch kurz auf den Nebukadnezar selbst schauen. Und die Warnung, werde nicht erst zum Tier. Ist mir selbst noch nicht so bewusst gewesen. Jetzt bei der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht. Der König im Anschluss an diesen erklärten Traum rühmt Nebukadnezar, den Gott Israels, für seine große Weisheit und die Offenbarung. Super, denken wir, da hat er sich vielleicht bekehrt. Aber es ist fast unglaublich, im nächsten Kapitel, im nächsten Vers, lässt er ein Götzenbild errichten in, wie heißt das, in der Ebene Dura, also irgendwo in einer exponierten Position, wo dann so als Staatszeremonie alle sich vor einem Standbild niederwerfen soll. Der hat doch gerade gehört, dass die Standbilder nicht so stabil sind. Und der ist bereit dafür, Beamte, die ihm dienen, ins Feuer zu werfen. Und dann befreit Gott diese drei Männer, wie heißen die nochmal? Schadrach, Meschach, Abednego aus dem Feuer, und die stehen wieder vor dem König und wieder preist er den Gott Israels. Und wieder denkt man, ja, jetzt müsste er es doch begriffen haben. Und dann im nächsten Kapitel, im Kapitel 4, kriegt er noch einen Traum, wo Gott ihn warnt. Sagt, wenn du hochmütig bist, dann kann Gott dich ganz schlimm demütigen. Und er hört das und sagt auch nichts dagegen. Und dann ein paar Verse weiter guckt er sich seine Stadt an und sagt, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und dann kommt das, was ihm im Traum schon angekündigt wurde. Er wird psychisch krank, wahnsinnig. Also es wird nicht genau beschrieben, aber so schlimm, dass er nicht mehr unter den Menschen lebt, sondern auf der Wiese Gras, 7 Jahre Gras frisst. Bis er eines Tages durch die Gnade Gottes, da steht irgendwie, er guckte zum Himmel und dann kam der Verstand wieder in ihn. Und dann preist er Gott, und ich hoffe, dass er dann wirklich bekehrt war. Als ich das heute Morgen nochmal drüber nachgedacht habe, habe ich ganz konkret, meine Frau und ich kennen jemand aus ihrer Familie, die mehrmals schon quasi von Gott angesprochen wurde und jetzt und wieder weggegangen ist von ihm. Und irgendwie haben wir gedacht, ja, vielleicht ist jetzt zu Ende. Und ich habe dann heute Morgen gedacht, ich bete für die wieder neu. Wenn Gott mit dem Nebukadnezar so eine Geduld hatte, dann hat er es vielleicht auch mit der Hylia, heißt die. Aber der hätte sich was ersparen können. 7 Jahre Gras fressen wäre nicht nötig gewesen, wenn er sich vorher von Herzen in Demut zu Gott gewandt hätte. Also, der Herr in meinem Leben ist auch der Herr über die Welt. Er ist der Stein, auf dem wir aufbauen können. Aber er ist auch der Stein, der schon rollt und der dem ganzen System dieser Welt ein Ende bereiten wird. Wir sind Fremdlinge, in diesem Bewusstsein sollten wir leben. Für uns gelten letztlich andere Maßstäbe. Und es ist wichtig, dass wir dazu stehen und dienen in Freude, aber gleichzeitig sehen, wo wir absolut Nein sagen müssen. Herr, ich danke dir für deine wunderbaren Worte. Ich danke dir, dass du den Daniel und seine Freunde in so einem ganz heidnischen Umgebung festgehalten hast. So bitte ich dich, dass wir und unsere verfolgten Geschwister weltweit in den ganz verschiedenen Herausforderungen treu sind und wirklich sehen, dass du der ewige und absolute Herr bist, dessen Reich ewig bleiben wird. Und wir wollen zu dir gehören. Wir danken dir und lass dein Wort in uns Frucht bringen. Amen.